So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie News hier auf diesem Kanal, heute für den März 2023. Ich habe mir drei spannende Sachen rausgesucht, die ich euch gleich vorstellen werde. Und ihr kennt das Spiel, wie immer. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr am spannendsten fandet. Und damit ganz viel Spaß mit den folgenden News. Ja, wir fangen an. Was war die Sensation im März? Und das war die Entdeckung einer Kammer, einer neuen Kammer in der Cheops-Pyramide. Zur Cheops-Pyramide an sich, denke ich, muss ich nicht viel sagen. Das wisst ihr alle selber. Und ja, das Spannende ist, ne, dass dieses gut untersuchte oder viel untersuchte Gebäude dann doch immer noch ein paar Geheimnisse in sich birgt. Und ja, internationales Forschungsteam ist dort tätig. Da konnten schon, also französische und japanische Forschende haben da 2016 durch Messdaten schon vermuten können oder die Vermutung aufgestellt, dass sich dort eine Kammer noch befindet im Bereich des Chiffons, also, im Bereich des Originaleingangs der Pyramide. Das ist für Touristen, also man geht über den anderen Eingang rein, nicht über den Haupteingang, aber liegt ganz in der Nähe, eben da, wo seit vielen, vielen Jahren, Jahrtausenden die Touristen vorbeilaufen. Ist ja nicht erst seit ein paar hundert Jahren besucht, sondern schon antik eine Attraktion gewesen. Und ja, man hatte diese Messdaten und hat da auf so eine Kammer von circa 5 Metern Länge, von so einem Korridor. Also nicht was Kleines, sondern schon, wo mehrere Leute auch reinpassen würden. Und ja, mittlerweile ist eben auch die TU München mit an Bord dieses Forschungsteams. Und man hat es jetzt geschafft, eine kleine Kamera durch einen Spalt dort hineinzubringen. Und ja, diese Kammer ist deutlich größer als gedacht. Und man hat auch keinen Hinweis irgendwie auf Fußspuren oder so gefunden. Das heißt also, dass diese Kammer ja seit über 4500 Jahren nicht mehr betreten wurde. Und ja, total faszinierend, ne, dass es da immer noch solche Sachen gibt. Es wird jetzt natürlich auch noch weiter ausgewertet. Es ist UNESCO-Weltkulturerbe, ein ganz wichtiges Gebäude natürlich. Da muss man sehr aufpassen, dass man da zerstörungsfrei forscht. Und ja, die Kameras und so werden auch immer kleiner. Vor ein paar Jahren wäre das natürlich noch gar nicht gegangen, rein logisch her oder vom technischen Stand her. Jetzt hat das so funktioniert. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es noch mehrere Kammern. Da gibt es mit Sicherheit noch einige Geheimnisse, die nicht gelöst sind. Und ja, bin ich gespannt. So, weiter geht's mit einem ja ebenfalls sehr spannenden Thema, und zwar mit der Luftverschmutzung zur Zeit der Römer. Ja, und da haben sich Studierende der Universität Trier damit beschäftigt. War in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für Archäologie und ja, der Umweltmeteorologie an der Universität Trier. Und ja, im Rahmen der Umweltgeowissenschaften hat das Ganze stattgefunden. An sich finde ich ja ein mega spannendes Thema. Ich fand den Artikel leider nicht ganz so gelungen. Ich werde gleich drauf eingehen. Also, ja, an sich Luftverschmutzung zur Zeit der Römer finde ich generell deshalb interessant, weil das jetzt nicht unbedingt das Erste ist, womit man sich, sag ich mal, beschäftigt, wenn man jetzt an die Römer denkt und was einem in den Sinn kommt. Ich persönlich habe schon Referate, Vorträge gehört, wo es dann zum Beispiel im Mittelalter um Gerberei, Färberviertel ging. Ich selber habe auch mal eine Hausarbeit geschrieben, wo es um Gerbereien im Frühmittelalter und sowas ging, wo man sich natürlich dann auch mit der Geruchsbelastung und so irgendwie beschäftigen muss und dann den archäologischen Befund dazu. Gibt es leider nicht ganz so viele Funde, deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so populär in der Forschung. Hier in der Südeifel haben wir jetzt eben ja bessere Untersuchungsdaten. Dort hat man nämlich ein Gebiet untersucht, wo schon ein paar Töpfereien bekannt waren. Also wichtig, jetzt geht es um Töpfereien. Und ja, hat dort geophysikalisch ganz, ganz viel untersucht und ja, ein Industriegebiet ausgemacht von bisher unbekannten Ausmaßen. Und Ziel war es jetzt, da Computersimulationen zu machen, wo Wetterdaten mit reingekommen sind. Man hat geguckt, wie viel Holz und so braucht überhaupt so ein Ofen, dass der im Betrieb ist. Die waren natürlich auch nicht jeden Tag im Betrieb. Man hat es dann da alles so ein bisschen ausgerechnet. Und leider sind die Ergebnisse nicht im Artikel drin, was ich sehr schade finde. Auch keine Karte dazu, das hätte ganz gut gepasst. Ich habe auf die Schnelle irgendwie auch nichts gefunden. Ich habe auf der Seite der Universität gesucht. Vielleicht kriegen wir das ja noch in einer Publikation irgendwie in Bälde in Zukunft geliefert. Denn wie gesagt, also ich finde, es ist sehr, sehr spannend und auch ganz wichtig, um so eine Kultur oder so eine Stadt zu begreifen, weil klar wissen wir ja, hat Industrie irgendwie stattgefunden, aber man macht sich eben nicht so viele Gedanken. Und ich finde, durch solche Ergebnisse ist es einfach greifbar. Was dann natürlich rausgekommen ist, würde ich sagen, natürlich ist, dass die Öfen heutige Grenzwerte deutlich überschreiten. Irgendwie würde ich jetzt mal frech behaupten, klar, natürlich hat man jetzt den wissenschaftlichen Beweis, aber heutzutage hat man natürlich Filteranlagen und. Diese natürlich auch kleineren Öfen als was man heutzutage hat, sind da ja andere Umweltsünden anderen Ausmaßes gewesen. Und klar, natürlich, wenn man da in der Stadt wohnt, hat man natürlich auch keinen Bock, dass die ganze Zeit der Rauch über die Stadt zieht. Darum muss man bei so einem Standort, ist eben auch so die Frage gewesen von dem Seminar, von dem Projekt, warum nicht in der Nähe von Trier, warum an der Stelle, wo es nun mal ist. Und klar, da spielen verschiedene Faktoren mit rein, wie der Wind sich da verhält, ne? Man braucht natürlich, die Materialien müssen geliefert werden, dass man überhaupt brennen, töpfern konnte. Und ja, um eingangs auf mein Ding zurückzukommen, also wie gesagt, um dann das alles fassen zu können, finde ich, oder dass man diese Gesellschaft fassen kann, spielt dann da eben sehr viel mit rein. Ein tolles Projekt, nur leider sehr knapp in dem Artikel beschrieben bei Archäologie Online. Andere Sachen muss ich immer sehr stark kürzen, weil da wirklich sehr viel Daten und alles mit reinfließt. In dem Fall jetzt leider nicht, aber mal schauen, vielleicht kommt da ja noch was. Ich persönlich finde es total toll, hätte diesen Kurs zur Zeit meines Studiums, Bachelor-Master-Studiums gegeben, wäre ich da mit Sicherheit, hätte ich mich da angemeldet und mich gefreut mitforschen. Abschließend reisen wir nochmal einen Ticken weiter zurück und zwar in die späte Bronzezeit. Und es geht um die Verwendung von Stahl. Jetzt werden die ersten sagen, Spätbronzezeit, Stahl, wie bitte? ja, also natürlich ist man nicht von heute auf morgen aufgewacht und hat gesagt, wir sind jetzt in der Eisenzeit oder wir sind jetzt Bronzezeit hier und da, sondern war natürlich ein schleichender Prozess. Die Grenzen überlappen sich, vermischen sich und ja, dann hat man natürlich in der Spätbronzezeit schon Eisen verwendet und Bronze natürlich auch weiterhin verwendet in der frühen Eisenzeit. Aber Stahl hat man eigentlich angenommen, dass das erst so mit den Römern dann weit verbreitet wurde und auch überhaupt nicht angenommen, dass in der Spätbronzezeit gehärteter Stahl verwendet wurde. Wo sind wir jetzt hier geografisch überhaupt? Also es geht um Steinstelen auf der Iberischen Halbinsel. Man hat lange Zeit angenommen, dass es sich dabei um Quarzit handelt. Es ist aber ein Silikatquarz-Sandstein und den kann man nicht mit Bronzewerkzeugen bearbeiten, auch nicht mit Steinwerkzeugen und auch nicht mit Eisenwerkzeugen. Das hat man jetzt experimentalarchäologisch dann auch nochmal überprüft und hat feststellen können, dass es eben nur mit gehärtetem Stahl funktioniert. Das deckt sich auch ganz gut, weil man dort im weiteren Umfeld, im näheren Umfeld, einen Meißel gefunden hat, wo man eben durch den Bestandsanteil von Kohlenstoff nachweisen konnte, dass es sich ja um gehärteten Stahl handelt. Und ja, extrem spannend, dass man das jetzt da weiß, denn da ist diese Steinschälen sind ganz wichtig. Man hat da wenige Gräber, sehr wenige Siedlungsspuren aus der Zeit und sind diese Steinschälen etwas ganz Besonderes. Und da interessiert natürlich wie diese reich verziert werden konnten. Jetzt hat man hier das Ergebnis für die Iberische Halbinsel. Aber das ist natürlich auch sehr interessant jetzt für andere Bereiche, nicht nur Iberische Halbinsel, sondern ja, alles, was man da so an Steinstelen hat zu der Zeit, müsste man jetzt nochmal gucken, wo hat man denn noch so harten Stein, hartes Gestein, was man nur so bearbeiten konnte. Und ja, verschiebt da natürlich das Verständnis. Ich habe schon gesagt, man dachte jetzt eigentlich immer oder hat immer angenommen, dass das erst der Stahl mit den Römern kam. Aber konnte man mal wieder die Forschung ein wenig korrigieren und jetzt haben wir einen neuen Forschungsstand. Mal schauen, was auch hier in Zukunft noch Interessantes dabei rumkommt. Meine Lieben, das war's schon wieder. Ich glaube, wir sind heute ein bisschen schneller durch gewesen als sonst. Wieder spannende Themen dabei. Ich freue mich schon auf die nächsten News dann vom April. Freue mich, euch in den nächsten Streams, in den nächsten Videos wiederzusehen. Bin auch gerade dran mit den Ägypten-Videos noch, wie angekündigt. Kommt da noch ein bisschen was. Und ja, damit habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend. Wie auch immer es gerade ist zu der Zeit, wo ihr das Ganze anschaut. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut, meine Lieben.